auch Beziehungen hat das Smartphone verändert, indem auch hier, glaube ich, alles viel schnelllebiger geworden ist. Man kann Leute ghosten, einfach verschwinden. Man kann einfach eine neue Identität entwerfen, sich ein neues Profil anlegen. Ja, so ein bisschen seine eigene Realität erschaffen, sich vor Sachen drücken.
The World in My Hand, the Exhibition Podcast.
Freundschaften über Kontinente hinweg schließen, Familienfeste virtuell veranstalten, wenn man monatelang im Lockdown das Haus nicht verlassen kann, die große Liebe oder doch ein One-Night-Stand mit einem Swipe finden. Das Smartphone hat unsere Art verändert, wie wir Menschen kennenlernen, wie wir Beziehungen pflegen. Es kann als der Zugang zu einer Art digitalen, modernen Infrastruktur der Intimität betrachtet werden, die in unserer heutigen Zeit eine Schlüsselrolle bei Beginn und Aufrechterhaltung von Freundschaften, Familien und romantischen Beziehungen spielt. Aber der Einfluss des Smartphones auf unsere Beziehungen ist ambivalent, denn es schafft auch eine Distanz zwischen Menschen, lässt Beziehungen zerbrechen und fördert Einsamkeit. Wie das alles zusammenpasst und wie die KünstlerInnen diese Beziehungsgeflechte in der Ausstellung verarbeitet haben, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Jaya Mirani und in diesem Podcast gehen wir begleitend zu der Ausstellung The World in My Hand, der Alexander Tutschek Stiftung, der Frage nach, wie das Smartphone unser Leben verändert hat. Unsere Beziehungen, unser Liebesleben und unsere Identität. Im Podcast möchte ich den Ursprüngen des Smartphones nachspüren. Was waren seine Anfänge, aber auch, wo kommen eigentlich die ganzen Materialien her, die in ihm stecken? Die 6 Folgen sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt und können begleitend zur Ausstellung oder separat gehört werden. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. In jeder Folge kommen verschiedene KünstlerInnen und ExpertInnen zu Wort, die sich mit dem Smartphone beschäftigen. Ständige BegleiterInnen unseres Podcasts sind Jörg Gabrecht und Katharina Wenkler, die die Ausstellung kuratiert haben. Wie schnelllebig unsere zwischenmenschlichen Beziehungen durch das Smartphone geworden sind, erzählt Katharina Wenkler.
Auch Beziehungen hat das Smartphone verändert, indem auch hier, glaube ich, alles viel schnelllebiger geworden ist. Es gibt ja unzählige Apps, Dating-Apps, Social Media und Messaging und so weiter und so fort, dass man eben das Gefühl hat, es gibt unendlich viele Freunde, Partner, was auch immer, mit dem man sich austauschen kann. Und wenn einem jemand nicht gefällt, dann löscht man den einfach wieder aus seinem Leben heraus, blockiert den oder wie auch immer. Man kann Leute ghosten, einfach verschwinden. Man kann einfach eine neue Identität entwerfen, sich ein neues Profil anlegen. Ja, so ein bisschen seine eigene Realität erschaffen, sich vor Sachen drücken.
Es gibt viele Studien, die sich mit dem Einfluss des Smartphones auf unsere Beziehungen beschäftigen. Das Ergebnis ist oft, obwohl wir ständig im Austausch mit der Welt um uns herum sind, fördern Smartphone und Social Media Einsamkeit. Begründung: Wenn jeder nur auf sein Smartphone schaut, führt man kaum Alltagsgespräche mehr miteinander. Und das ständige Vergleichen mit dem perfekt dargestellten Leben in perfekt kuratierten Feeds kann Gefühle von Unzulänglichkeit verstärken. Und doch, gerade in den letzten Jahren der Corona-Pandemie war das Smartphone für viele eine Flucht aus der Einsamkeit der Pandemie-Isolation. Die besten Freundinnen, Familie und eigentlich die ganze Außenwelt waren nur noch digital zu erreichen. Der junge, in Hannover lebende Fotograf Valentin Goppel hat sich mit dem Einfluss der Corona-Pandemie gerade auf jüngere Generationen beschäftigt. Goppel setzt sich in seinen Fotografien mit gesellschaftlichen Themen und deren Bezug zum Individuum auseinander. Die Ausstellung in der Blackbox in München zeigt 3 seiner Bilder aus 2 Serien. Die Serie Zwischen den Jahren setzt sich mit dem Gefühl des Verlorenseins der jungen Generation während der Pandemie auseinander. In der Serie Allá en la Pampa begleitet Goppel junge Menschen in einem kleinen Dorf in Argentinien. Was die beiden Serien miteinander verbindet, hat mir Valentin Goppel erklärt.
Beide haben eigentlich quasi was mit Jugend in Isolation zu tun, aber eben so ein bisschen unterschiedlich. Also 2 von den Bildern sind in Argentinien entstanden, in einem kleinen Dorf, eben sehr zentral, in Maria Susana. Und das ist sehr weit weg eigentlich quasi von all den anderen Dörfern, die da eben außen rum liegen. Und dadurch gibt es da eben vor allem einfach so eine räumliche Isolation, die dann eben die Jugend vor Ort eigentlich dann auch so ein bisschen daran hindert, dann da so die eigenen großen Träume quasi umzusetzen. Und da war zu dem Zeitpunkt, als ich da war, um zu fotografieren, eben auch für die Jugendlichen einfach Arbeitslosigkeit oder überhaupt quasi Beschäftigungslosigkeit quasi ein großes Thema, weil es eben einfach nicht viel gab, womit die sich eben irgendwie beschäftigen konnten. Das war in dem Fall aber eben dann das Besondere, dass ich diese Jugendlichen dann auch schon kannte, weil ich in diesem Dorf mit 16 auf einem Schüleraustausch war und dann hatte ich eigentlich quasi dann 4 Jahre später eben gesagt, okay, ich setze mich damit nochmal auseinander.
Ein Foto zeigt ein dunkles Zimmer. Auf einer weißen Couch liegt ein junger Mann. Sein Gesicht erhellt vom Bildschirmlicht des Smartphones in der einen Hand. Die andere stützt seinen Kopf. Durch einen Türrahmen im Hintergrund ist ein zweiter junger Mann auf einem Schreibtischstuhl zu sehen. Er ist ebenfalls in sein Smartphone vertieft. Das zweite Foto aus Argentinien zeigt eine Gruppe von 6 jungen Frauen, die am Rand eines Pools stehen und sitzen. Alle schauen etwas gelangweilt in die Ferne. Eine von ihnen hat ihren Blick fest auf das Smartphone in ihrer Hand gerichtet. Auf den Fotos sieht man eigentlich ganz gut, was am Einfluss des Smartphones auf unsere Beziehungen kritisiert wird. Anstatt miteinander beschäftigen wir uns hauptsächlich mit unseren Handys. Das Smartphone birgt die Gefahr, sich vom echten Leben, das einen umgibt, zu isolieren. Man kann sich jederzeit aus seiner tatsächlichen Umgebung herauskatapultieren in eine digitale Welt. Zufällige Begegnungen, aber auch konzentrierte Gespräche kommen schwerer zustande. Gleichzeitig stecken in dieser Fotografie auch die Vorteile des Smartphones. Die Grenzen von Ländern und Kontinenten stellen längst keine Kommunikationsgrenzen mehr dar. Valentin Goppel konnte durch das Smartphone in Kontakt mit der Familie in Argentinien bleiben, bei der er ein Auslandsjahr verbrachte. Das Smartphone sieht er nämlich auch als eine Art Brücke oder Fluchtmöglichkeit, mit der man sich einfach dahin teleportiert, wo man gerade sein möchte.
Und ich glaube, da war dann bei dem Argentinien-Projekt immer wieder eben einfach auch so dieses Smartphone das Objekt, das da so die Brücke geschlagen hat. Also das dann eben dafür gesorgt hat, dass sich die Jugendlichen in Argentinien dann eben quasi durch das Smartphone natürlich einfach dahin teleportieren konnten, wo sie dann eben gerne sein wollten. Also es war so ein bisschen so eine Flucht dann eben auch. Und auch eine Möglichkeit, all die Dinge, die man dann eben möchte, halt dann quasi greifbar zu haben. Und deswegen fand ich das damals eben einfach auch sehr schön, das immer wieder zu integrieren. Also weil es eben so eine Flucht ist irgendwie. Das andere Projekt ist dann eben kurz danach entstanden oder habe ich kurz danach begonnen und hat ja dann noch lange angedauert. Also zwischen den Jahren war dann quasi das Projekt, an dem ich dann eben während Corona und dann eigentlich auch noch lange nach dem Lockdown gearbeitet habe, wo es dann eben eigentlich um die deutsche Jugend ging und aber in irgendeiner Weise ja auch wieder in Isolation, also dann natürlich auch in der räumlichen, zumindest während des Lockdowns, aber vor allem eben auch so diese soziale Isolation und dann nach dem Lockdown auch so dieses Gefühl, sich weiterhin sozial isoliert zu fühlen, auch wenn man vielleicht wieder bei den Leuten aus dem eigenen Umfeld irgendwie wieder ankommen kann, dass man eben immer das Gefühl hat, man ist irgendwie alleine. Und auch da, finde ich, war dann eben das Smartphone immer wieder auch so eine Flucht. Also für mich auf jeden Fall, dass das einfach zu so einer Selbstverständlichkeit wird, dass das eben einfach der erste Impuls ist, dass man halt irgendwie dann aufs Telefon guckt. Oder auch auf Partys, wenn man sich da irgendwie nicht als Teil empfindet, dann eben irgendwie aufs Telefon guckt.
Es gibt viele Momente, in denen man automatisch zum Smartphone greift. In der U-Bahn, alleine im Café oder wenn man irgendwo mehr als 3 Minuten wartet. Reflexartig zieht man dann irgendwie sein Smartphone aus der Tasche, um sich zu beschäftigen oder abzulenken. Aber auch, um sich mit den Menschen zu verbinden, um sich nicht mehr alleine zu fühlen. Mit Stories, BeReals und TikToks kann man ganz einfach nachvollziehen, wo die eigenen Freundinnen gerade sind und was sie machen. Manchmal ist das Smartphone auch fast wie ein Schutzschild in sozialen Situationen, mit denen man überfordert ist. Es kann auch selbst guten Gesprächsstoff liefern. Das zeigt eine weitere Fotografie aus Goppels Serie Zwischen den Jahren auch. In einem Klassenzimmer sitzt eine Teenagerin mit einem Smartphone in der Hand am Tisch. Um sie herum versammeln sich weitere Jugendliche, die fasziniert sind von dem, was sich auf dem Bildschirm abspielt.
Also wo dann diese ganzen Jugendlichen am Tisch sitzen und dann alle zusammen in der Mittagspause vom Schulunterricht dann eben quasi da Netflix gucken. Also da war gerade frisch Squid Game rausgekommen und dann haben die das alle geguckt und sich darüber unterhalten, wie das wohl weitergeht und so weiter. Und da war es dann in dem Moment eigentlich eher so bezeichnend, fand ich, dass das eben was war, wo halt dann auf einmal irgendwie alle gemeinsam irgendwie das gleiche Thema im Auge hatten. Also wo es dann auf einmal irgendwie für alle ums Gleiche ging. Und da hatte das auch wieder so ein Element von so einer Brücke, weil es eben einfach irgendwie sozial halt auch so diese Möglichkeit hat, weil du halt allen Beteiligten eigentlich quasi ganz, ganz schnell das Gleiche irgendwie nahe bringen kannst und man dann eben irgendwie einfach da sehr schnell Aufmerksamkeit erzeugen kann, dadurch, dass man halt irgendwie was in den Raum holt, was halt vorher nicht da war.
Über Nachrichten-Apps ist man immer up-to-date, was das aktuelle Weltgeschehen angeht. Und bei Instagram und TikTok sieht man, welche neuesten Produkte einem InfluencerInnen gerade andrehen wollen. All das, was wir da den ganzen Tag über konsumieren, sorgt natürlich für eine Menge Gesprächsstoff und manchmal auch für hitzige Diskussionen im Freundeskreis, online wie offline. Gerade in der Pandemie, als Face-to-Face-Gespräche aber nicht möglich waren, hat das Smartphone nochmal eine ganz neue Dimension erhalten und ist viel wichtiger für unsere Beziehungen geworden. Laut einer Studie griffen während der ersten Phase der Pandemie 45% der Deutschen deutlich öfter zum Smartphone. Auch für Valentin Goppel war das Smartphone essentiell, als er während der Pandemie in eine andere Stadt umgezogen ist.
Also bei mir persönlich war es so, dass ich kurz vor Corona quasi nach Hannover gezogen bin und aber ursprünglich aus Regensburg komme. Und das dann eben eigentlich auch so war, dass quasi die Pandemie oder dann so die ersten Lockdowns dann auch so in diese Phase gefallen sind, in der ich eben eigentlich besser irgendwie in Hannover hätte ankommen können oder sollen oder so. Und dann war es eigentlich so, dass ich so in den Jahren der Pandemie eigentlich auch in Hannover, also in meinem neuen Wohnort, dann eigentlich gar keine wirklichen Kontakte hatte außerhalb meiner WG. Und das heißt, es war einfach immer was sehr Isoliertes. Und dann war das Smartphone oder Zoom oder was auch immer man dann irgendwie gemacht hat, eben auch einfach halt eine Möglichkeit, dann sich stattdessen halt irgendwie so die Freunde aus Regensburg dann eben irgendwie halt herzuholen und halt auch so die Möglichkeit zu haben, obwohl ich eben einfach nicht gut in Hannover integriert war oder sowas, trotzdem irgendwie das Gefühl zu haben, okay, ich habe Leute, mit denen ich irgendwie sprechen kann, auch wenn es dann irgendwie zu Hause, also in der WG dann irgendwie gerade zu eng wurde oder so. Und das war, glaube ich, sehr gut. Also ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre ohne ein Smartphone. Und das bedeutet aber dann eben auch immer einfach, dass halt ganz oft auch echt eine große Distanz ist zu den Leuten, die mir irgendwie wichtig sind oder so. Und ich glaube, ohne diese Möglichkeit, irgendwie immer wieder in den Kontakt zu treten, wäre das halt einfach auch dann anders. Also da wäre ich, glaube ich, auch einfach nicht mehr so gut sozial integriert oder so. Ich glaube, da wäre auch Einsamkeit einfach viel eher ein Thema.
Wie bei vielen in der Pandemie war auch meine Bildschirmzeit ziemlich hoch. Ich war anfangs gar nicht in Deutschland, also nicht bei meiner Familie und meinen Freundinnen. Über mein Smartphone konnte ich Kontakt halten, wissen, wie es ihnen geht und sie auch mal über FaceTime wirklich sehen. Fast das komplette soziale Leben hat sich dabei über die Zeit der Isolation ins Smartphone verlagert. Anstatt sich abends in der Bar zu treffen, haben wir zu Hause gezoomt oder gemeinsam Online-Spiele wie Imposter gespielt. Dadurch wurde einem die Unzulänglichkeit der Kommunikation über das Smartphone schmerzlich bewusst. Das Fehlen der physischen Nähe, die ein Bildschirm nicht ersetzen kann. Und gleichzeitig wäre der Lockdown ohne das Smartphone für viele Menschen unerträglich gewesen. Auch für mich. Ein großer Teil unserer Kommunikation mit Freundinnen und Familie während der Pandemie hat aus Nachrichten bestanden. Im Zeitalter des Smartphones hat sich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, weiterentwickelt und tiefgreifend verändert. Es wird immer mehr mit Bildern, Memes, GIFs und Emojis kommuniziert. Welche neuen Wege der Kommunikation sich durch das Smartphone ergeben haben, interessiert auch den New Yorker Künstler James Akers. Er erschafft Skulpturen, Installationen, Videos und Performances, die meist Neon- und Klangschaltungen beinhalten. Seine Serie Return to the Hieroglyphics zeigt eine Reihe von großen neonleuchtenden Emojis. Ein Blitz, Hard Eyes, der klassische Lachsmiley. Unsere Schriftsprache begann mit Bildern, Höhlenzeichnungen und Hieroglyphen, bevor lineare Texte, also Schriftstücke, entstanden. Mit dem Aufkommen des digitalen Bildes von Fernsehen, Computern, Internet und schließlich Smartphone hat dieses technische Bild dann wieder an Wichtigkeit gewonnen, erzählt James Akers.
In der Schule habe ich ein paar dieser fortgeschrittenen Kunstgeschichtskurse gemacht, die mehr in die Philosophie eintauchen. Und da haben wir dieses Buch von Willem Flusser gelesen. Flusser vertritt die Meinung, dass die Menschheit wieder zu einer Art Hieroglyphensprache, einer Sprache, die mit Bildern arbeitet, zurückkehren wird. Und ich habe mich oft dabei erwischt, auf Instagram mit Emojis zu kommentieren, weil es eine schnelle und einfache Möglichkeit war, auf etwas zu reagieren. Natürlich ist die Idee, komplett in Emojis zu schreiben, irgendwie albern. Es ist zwar eine lustige Sprache, aber irgendwie ist es auch eine internationale Sprache. Das waren die zentralen Gedanken, als ich diese Arbeit zwischen 2016 und 2017 gemacht habe.
Inzwischen verwenden über 80% aller Erwachsenen regelmäßig Emojis in ihren Nachrichten miteinander. Diese kleinen Symbole können trotz ihrer Albernheit doch nuancierte Emotionen transportieren. Einerseits sind sie eine Art Universalsprache. Also wenn ich einen lächelnden Smiley verschicke, dann verstehen auch Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, dass ich glücklich bin. Oder ein Emoji von einem Pferd ist klar als Pferd erkennbar. Aber es gibt darunter noch eine andere Kommunikationsebene. Denn Emojis haben sich auch zu einer sehr individuellen Sprache entwickelt, die je nach Land, Kultur oder Freundeskreis oder auch Person unterschiedlich verwendet wird und jeweils eine andere Bedeutung haben kann. Was bedeutet zum Beispiel der Zwinker-Smiley für euch? Was für einen ein freundlicher Ausdruck sein mag, kann für die anderen als Ironie oder Sarkasmus aufgefasst werden. James Eckers reflektiert über die Verwendung von Emojis in seiner Kommunikation und was sie mit der Ehrlichkeit in Beziehungen macht.
Ich denke, viele unserer Gespräche laufen heute rein textlich ab, selbst zwischen meiner Freundin und mir. Wir sind seit über 11 Jahren zusammen und kommunizieren viel über Textnachrichten. Und natürlich stellt einen das vor Herausforderungen, einen Subtext und Tonfall hineinzubringen, um klarzustellen, wie wir etwas meinen. Aber wenn du am Ende ein Emoji hinzufügst, kannst du mehr vermitteln. Du kannst ein Gefühl mitteilen. Wenn ich zum Beispiel ein Smiley am Ende hinzufüge, kann ich klar machen, dass etwas nicht fordernd oder wütend gemeint ist, sondern dass ich nur kurz nachfragen will. Oder du kannst auch zum Ausdruck bringen, dass du total genervt bist. Auch dafür gibt es ein passendes Smiley unter deiner Nachricht.
Der Großteil an Emoji-NutzerInnen verwendet sie vor allem in persönlichen oder engen Umkreisen, also mit Familie, Freundinnen oder mit dem oder der Partnerin. Die Bedeutung eines Emojis ist unmittelbar mit dem oder der Absenderin verknüpft. Emojis können also auch eine Art Geheimsprache sein. Dass Emoji nicht gleich Emoji ist, sieht auch James Eckers so.
Die Menschen haben unterschiedliche Codes entwickelt. Die Aubergine und der Pfirsich haben beispielsweise in bestimmten Kontexten eine ganz dezidierte Konnotation. Aber andere Emojis variieren ihre Bedeutung je nach Kontext. Ich habe zum Beispiel mal versucht, eines meiner Künstlerstatements nur mit Emojis zu schreiben. Das war sehr lustig. Denn natürlich bedeuten Emojis auch für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge. Es gibt in dieser Sprache trotz ihrer Universalität nicht unbedingt auch ein universelles Verständnis. Das trifft auch auf mich selbst zu, seit ich mich in jüngster Zeit etwas mehr von den neuesten Apps und Trends distanziert habe. Meine Freundin Ellie folgt den aktuellen Trends viel stärker. Sie schaut sich diese YouTube-Videos an und ist auf TikTok unterwegs. Und so erfahre ich lauter neue Dinge, die für andere Menschen eine Bedeutung haben. Ich denke also, dass ein Emoji definitiv für verschiedene Leute unterschiedliches bedeuten kann, aber dass es eben doch auch ein universelles Verständnis bei einigen Symbolen gibt.
Bildsprache und Emojis spielen nicht nur in der Kommunikation über WhatsApp oder SMS eine große Rolle, sondern auch auf Dating-Plattformen. Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Grindr haben die Art und Weise revolutioniert, wie wir potenzielle PartnerInnen kennenlernen und Beziehungen aufbauen können. Bevor es zum ersten Treffen kommt, gleichen die Online-Dating-Portale mit Filteralgorithmen erstmal eine Reihe von Merkmalen ab. Sie versprechen, das perfekte Match, die große Liebe oder der nächste One-Night-Stand sind nur einen Swipe nach rechts entfernt. Auch in der Kunst ist das Thema Online-Dating längst angekommen. Die aus Taiwan stammende und in New York lebende Künstlerin John Yui ist bekannt für ihre Arbeiten, in denen sie soziale Medien und Fotografie kombiniert. Internationale Bekanntheit erlangte sie durch eine Fotoserie. In der trägt John Yui temporäre Tattoos auf Models und sich selbst auf und untersucht den Einfluss von Social Media auf das Selbst und die Beziehungen zwischen Körper und Technologie. In der Ausstellung in München hängt ihre Fotografie Tinder Match. Auf dem Bild ist eine junge Frau porträtiert. Auf ihrem Gesicht kleben Tattoos mit It's a Match oder Keep Swiping. Auf ihrer Schulter ist das Tinder-Logo aufgetragen, ein Feuer-Emoji. Wie das Bild entstanden ist, erklärt John Yui.
Alle Social-Media-Profile, die ich auf die Gesichter der Mädchen gesetzt habe, stammen von ihren tatsächlichen Social-Media-Profilen oder Inhalten. Als ich in London war, dachte ich, es wäre lustig, ein Fotoshooting auf der Dating-App zu organisieren, die keine herkömmliche Social-Media-App ist, sondern eben eine Dating-App. Die Vorstellung, jemanden auf der Dating-App für das Shooting zu finden, hat mich ein wenig nervös gemacht. Als ich dann bei einem Freund in London zu Hause war, habe ich einfach zu swipen begonnen, bis ich ein Mädchen gematcht habe und sie gefragt habe, ob sie mein Model sein könnte. Und dann ist sie einfach zu meinem Freund nach Hause gekommen. Wir haben das Shooting im Wohnzimmer meines Freundes gemacht und das war's. Und auch 8 Jahre danach bin ich wirklich glücklich, dass ich diese Person auf der App gefunden habe.
ist er aus.
Laut der Online-Plattform Statista lernten die meisten Deutschen im Jahr 2023 ihren Partner oder ihre Partnerin entweder im Freundeskreis, 24%, oder über eine Dating-App, ebenfalls 24%, kennen. Millionen Menschen weltweit nutzen Dating-Apps, um potenzielle PartnerInnen, Dates oder Bekanntschaften zu finden. Das Smartphone ist der populärste Matchmaker unserer Zeit. Über das simple Kennenlernen hinaus schaffen Dating-Apps aber auch neue Beziehungsformen und Normen. Sie wirken sich auf Dauer, Qualität, Zufriedenheit und Stabilität von Beziehungen aus. Zum Beispiel ist eine Zunahme von kurzfristigen, unverbindlichen Gelegenheitsdates zu beobachten. Wer auf der Suche nach langfristiger Bindung ist, den kann das ziemlich frustrieren. Auch John Yui steht dem Online-Dating kritisch gegenüber.
Ich selbst bin seit Jahren nicht mehr auf Dating-Apps unterwegs. Aber als Beobachterin habe ich das Gefühl, dass es Leute gibt, die Instagram Direct Messages als Dating-App verwenden. Ich habe dabei kein gutes Gefühl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Begegnungen im wahren Leben doch sehr viel kostbarer sind und es ein großer Unterschied ist, im Gespräch herauszufinden, wen man vor sich hat, als im Internet schon dem perfekten Bild oder Profil zu begegnen, das die Person von sich auf Social Media präsentiert. Das ist alles berechnend und kuratiert und irgendwie zu perfekt. Du weißt dann natürlich bereits, was diese Person macht, und das spart viel Zeit, weil du dich aus algorithmischen Gründen triffst. Nicht nur auf Dating-Apps, sondern auch bei sozialen Medien, die ja auch durch einen Algorithmus für dich gefiltert werden. Aber wenn du dich mit Menschen im wirklichen Leben triffst, ohne zu wissen, was sie tun und wer sie sind, dann hast du ein natürliches und organisches Gespräch im richtigen Moment und in der richtigen Stimmung.
Echte Nähe, Gefühle und Intimität werden durch das Smartphone erschwert, meinen KritikerInnen. Das spiegelt sich auch in der aktuell eher sinkenden Popularität von Dating-Apps wider. Während es in den 2010er Jahren noch einen regelrechten Hype um die Dating-Apps gab, sind die jüngeren Generationen zunehmend skeptisch. Viele nehmen eine bewusste Auszeit vom Swipen. Bumble zum Beispiel hat aufgrund seines geringen Umsatzwachstums erst vor kurzem MitarbeiterInnen entlassen müssen. Die Dating-App Tinder konnte Ende 2023 nur noch rund 10,4 Millionen zahlende NutzerInnen verzeichnen. Ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. KünstlerInnen John Yui sieht Vor- und Nachteile von Online-Beziehungen, vor allem auf Social Media.
Es ist doch wirklich eine der großen Fähigkeiten des Menschen, miteinander zu kommunizieren und voreinander auszudrücken, in welcher Lage wir uns befinden, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und durch diese sehr effiziente Art im Internet oder auf Social Media miteinander zu kommunizieren, verlernen wir genau diese Fähigkeit und Praxis der Kommunikation. Ich habe das Gefühl, dass ich auch einer der Menschen bin, denen das besonders schwerfällt. Aber ist es das wirklich wert, dass wir uns auf diese neue Art der Kommunikation verlassen? Wenn uns diese eigentliche Kommunikation untereinander genommen wird, wissen wir plötzlich nicht mehr, wie sie eigentlich funktioniert. Natürlich ist es einfacher, sich aus der Affäre zu ziehen, zu entkommen, einfach zu verschwinden, Leute zu ghosten, einfach vor einem Problem wegzulaufen oder aufzugeben. Denn du hast so viele Optionen da draußen. Du hast zwar den großen Vorteil, geografische Distanzen zu überwinden und mehr Menschen zu treffen als je zuvor. Aber ist das alles?
Die Oberflächlichkeit von Online-Dating kann zwar ziemlich anstrengend sein, andererseits lernt man aber auch dort Leute kennen, die man im Café oder in der Bar nebenan niemals getroffen hätte. Oder auch Menschen außerhalb der eigenen sozialen Bubble. Der Einfluss des Smartphones auf unsere Beziehungen ist also ziemlich komplex und nicht immer ohne Ambivalenzen. Zum einen ermöglicht uns das Smartphone, mit deutlich mehr Menschen in Kontakt zu treten und diesen Kontakt zu halten. Zum anderen folgt die Kommunikation mit diesen Kontakten aber ganz eigenen Spielregeln und wirkt sich wiederum auf unsere Beziehungen außerhalb der Smartphone-Glocke aus. Moderne Beziehungen befinden sich oft in einem Spannungsfeld zwischen digitaler Nähe und realer Distanz, zwischen Intimität und oberflächlicher Verbundenheit, zwischen physischer Anwesenheit und geistiger Abwesenheit. Das Smartphone hat die Fähigkeit, uns das Gefühl von Präsenz zu vermitteln und eine virtuelle Gemeinschaft zu schaffen, während es gleichzeitig die Gefahr birgt, uns von Beziehungen und echten persönlichen Begegnungen fernzuhalten. Außerdem stellt sich die Frage, wie tiefgreifend und langanhaltend Online-Beziehungen wirklich sind. Oder dient das Smartphone eher dazu, bestehende Verbindungen zu pflegen und zu festigen, anstatt neue Beziehungen zu schaffen? Eine klare, allgemeingültige Antwort gibt es darauf nicht. Da kommt es, wie bei so vielen Themen rund um Smartphone, einfach darauf an, was wir daraus machen, wie wir es verwenden. Was fast jeder Smartphone-NutzerInnen gemeinsam hat, ist das, was wortwörtlich im Gerät drin steckt. Die Rohstoffe, wie zum Beispiel das Lithium für die Batterie. Wo die herkommen und wie nachhaltig das Smartphone ist, darum geht es in unserer nächsten Folge. The World in My Hand ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende Oktober 2024 im Ausstellungsraum Blackbox in der Parkstadt Schwabing in München. Wer mehr über Design, Smartphone-Daumen oder Rohstoffe im Handy lesen will, kann das in der Ausstellungspublikation Telefonbuch. Darin gibt es 8 Essays zum Smartphone. Die Alexander Tutschek Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in München, die zeitgenössische Kunst und Wissenschaft fördert. Alle 6 Folgen dieses Podcasts sind überall verfügbar, wo es Podcasts gibt. Gesprochen habe ich für diese Folge mit Katharina Wenkler, Valentin Goppel, James Eckers und John Yui. Mein Name ist Jaya Mirani.